Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
11 Kinder, die zusammen auf einem Bauernhof im Münsterland aufwachsen, allein das kommt einem in unserer Zeit schon fast märchenhaft vor. Aber auch vieles andere, was der Historiker Ewald Frieh beschreibt, wirkt wie aus einer anderen Welt. Und das war es ja offenbar auch damals, bevor der große Wandel in der Landwirtschaft kam. Ein Hof und 11 Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben, heißt das neue Buch von Ewald Frieh. Er ist Professor für neuere Geschichte an der Universität Tübingen und dort sind wir jetzt auch miteinander verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Frieh.
Schönen guten Tag, hallo.
Herr Frieh, wenn Sie an Ihre Kindheit auf dem Hof denken, was für ein Bild oder Geruch kommt Ihnen dann spontan zuerst in den Sinn?
Ich denke an die Silage auf der Tenne und die Kühe und ja auch auf das, an das Versteckenspielen auf dem Hof, in den Trögen und so weiter. Das sind so die ersten Bilder, die ich im Kopf habe.
Aber Sie, das klingt so ein bisschen idyllisch, aber so idyllisch war das Leben ja gar nicht, was Sie und Ihre Geschwister da verbracht haben und vor allem Ihre Eltern. Das war ja eigentlich Arbeiten von früh bis spät.
Genau, die erste Erinnerung ist eine positive, aber dann hat es eben sehr viel mit Arbeit zu tun, mit Verpflichtungen und mit wachsendem Abstand zu den Erfahrungen, die die Altersgenossen in der Schule gemacht haben. Und das ist etwas, was meine Geschwister und ich, glaube ich, mitgenommen haben ins Leben.
Jetzt sind Sie ja Historiker und haben zuletzt eine Geschichte der ganzen Welt geschrieben. Und jetzt für Ihr neues Buch schnurrt diese Welt quasi ein auf den Hof Ihrer Familie, auf diesen Wandel, der da in den 60ern losging. Was hat Sie dazu gebracht, sich diesmal quasi so ins Privatarchiv zu begeben?
Ich wollte nach der Geschichte der Welt eigentlich eine Geschichte des Pazifiks schreiben. Und ich habe angefangen, dafür zu recherchieren, 2019 viel gelesen. Und dann kam Corona und ich konnte nicht reisen und die Orte nicht besuchen, mit den Leuten nicht reden, die die Forschung da machen. Und dann habe ich überlegt, was bleibt mir jetzt? Und da war ich zurückgeworfen auf die Familie. Und ich hatte schon sehr lange gedacht, dass in diesen Erfahrungen, die meine Geschwister über 25 Jahre als Kinder machen, eine größere Geschichte drinsteckt. Und dann habe ich die einfach interviewt.
Und ja, das wollte ich gerade sagen. Sie sind zu allen 10 Geschwistern hingefahren, haben mit denen gesprochen. Und die allein decken ja quasi schon einen Zeitraum von mindestens einer Generation ab. Das reicht von Jahrgang 44 bis 69, wenn ich es mir richtig notiert habe. Das ist ja eigentlich auch schon an sich ein epochaler Wandel, der da passiert. Haben Sie das auch so bewusst erlebt oder erschließt sich das erst im Nachhinein, was da eigentlich passiert ist?
Manches ist mir erst durch die Interviews wirklich bewusst geworden. Also, dass meine ältesten Geschwister, die in den 40ern geboren sind, den Hof als etwas Modernes, etwas Zukunftsgewandtes und Landwirtschaft als etwas Chancenreiches verstanden haben, ohne jede Ironie, das ist mir erst in den Interviews mit denen bewusst geworden, weil ich bin Jahrgang 1962 und für mich war der Hof etwas, ja, Abgelebtes auch, etwas, was mit Mühe verbunden war und mit wenig Chancen für mich natürlich, aber auch für die Geschwister rund um mich rum. Und diese Veränderung der Wertung auch von Landwirtschaft, die ist mir in der Drastik erst deutlich geworden, als ich die Interviews geführt hatte.
Und dieser große Umbruch, der kam ja einerseits mit den Maschinen. Das beschreiben Sie auch sehr schön, dass Ihr ältester Bruder, der Hoferbe, der war eigentlich ganz offen für Modernisierung. Aber Ihr Vater, der wollte das gar nicht so oder er verstand das auch nicht mehr so richtig. Was hat sich denn mit dem Einzug dieser Maschinen eigentlich verändert?
Man muss mehrere Dinge unterscheiden. Mein Vater hat in den 50er Jahren Traktoren gekauft. Er hat eine Melkmaschine gekauft und war in den 50er Jahren auf dem Stand der Technik und auch bewusst für technische Erneuerung. Und der nächste Schritt in den 60ern war dann eben von dieser Welt der Rinderzüchter, in der er eine Rolle gespielt hat, wo es um das einzelne Tier noch ging.
Und auch dieser Stolz, ne, wenn die da auf so Viehmärkte gefahren sind,
genau,
fand ich sehr beeindruckend.
Und das verschiebt sich in Richtung, viele Tiere haben Masse mit Qualitätsstandards, die zu erfüllen sind und darüber hinaus dann eben dafür zu sorgen, dass man Quoten erfüllt, Vorgaben einhält und ähnliches mehr. Und das war nicht mehr die Welt meines Vaters. Und insofern hat er in den 60ern irgendwann aufgehört, diesen Modernisierungsprozess nachzuvollziehen. Und dann war es Anfang der 70er um das Überleben des Hofes zu sichern, hohe Zeit, dass mein ältester Bruder das übernahm und dann eine grundsätzliche Veränderung vorgenommen hat.
Und was damit einhergeht, und das ist ja genauso einschneidend, ist aber auch ja ein Wandel in der Wahrnehmung. Bauern waren bis dahin angesehen, das beschreiben Sie auch sehr schön, dass man sich als Bauer eigentlich als was Besseres fühlte als die im Dorf. Und auf einmal galten die als rückständig. Was hat denn diesen Imagewandel bewirkt?
Wir müssen sehen, dass immer mehr Menschen aus der Landwirtschaft rausgehen, von unten nach oben, die mit weniger Land im Generationenwechsel geben den Hof auf, nehmen Berufe im Dienstleistungsbereich, im Handwerk und steigen damit sozial auf, weil der Unterschied zu den größeren Bauern auf einmal gering wird. Dann wandern in die Dörfer, jedenfalls in unser Dorf, aber auch in manche andere Leute ein, die gar nichts mehr mit Landwirtschaft zu tun haben, sondern die in die nächstgrößere Stadt einpendeln, weil der Autoverkehr zunimmt, der Zugverkehr besser wird. Und dadurch werden die Bauern zu einer Minderheit im Dorf oder rund um das Dorf herum, je nachdem, wo man sich befindet. Und man kann schon in der Agrarsoziologie der 60er Jahre sehr schön nachlesen, dass da gemessen wird, dass das Ansehen der Bauern gegenüber anderen Berufen deutlich abnimmt. Und das ist eine der Sachen, die mich fasziniert haben. Das kann man halt bei den Kindern in den Interviews sehen, weil die sich unterschiedlich in ihrer jeweiligen Sozialgruppe, in der Peergroup verorten.
Und hat das Ihrem Vater zu schaffen gemacht? Hat er das bewusst wahrgenommen?
Das frage ich mich auch. Weiß ich nicht. Ich kann ihn ja nicht mehr fragen. Er ist tot. Mhm. Ich glaube nicht so stark wie wir, weil er letztlich in seiner Generation ja verblieben ist. Er ist mit den, heute würde man sagen, mit den Kumpels, mit denen er angefangen hat, Landwirtschaft zu machen. Mit denen ist er alt geworden, mit denen hat er Doppelkopf gespielt, am Stammtisch gesessen. Der hat den Wandel natürlich gesehen, aber er hat ihn nicht wahrscheinlich so stark als einschränkend wahrgenommen. Vielleicht mit der Ausnahme der Hofübergabe, weil dann natürlich der Hof sich unter meinem Bruder sehr stark verändert hat. Das hat er natürlich als große Veränderung wahrgenommen.
Sie haben ja Ihr Buch so aufgebaut, dass Sie zum Beispiel von der Zeit des Vaters und der Zeit der Mutter erzählen. Und das waren ja ganz getrennte Welten, was die Aufgaben betrifft. Aber man musste ja doch sehr zusammenarbeiten und auch zusammenhalten. Ich habe so, während ich das las, gedacht, dass so ein Modell eigentlich auch viele Vorteile hat, oder? Wie haben Sie denn Ihre Eltern so erlebt?
Ich habe die erlebt als zwei Personen, die in ihrem jeweiligen Bereich zufrieden waren, wenngleich meine Mutter im Rückblick auf ihre Jugend, ich glaube, immer ein bisschen bedauert hat, dass sie nicht aus der Landwirtschaft raus konnte und Lehrerin werden wollte. Das war immer so ihr Traum. Das haben dann ihre Töchter verwirklicht. Es hat sich für meine Mutter viel verändert in den 60er Jahren, weil ja die Maschinisierung auch im Haushalt Einzug hielt, manches einfacher wurde, die älteren Töchter auch Arbeit im Haus übernehmen konnten und sie dann in den Bereich der Kirchengemeinde, der Landfrauen reingehen konnte und da dann ein Feld der Selbstverwirklichung gefunden hat, was es auf dem Hof, anders als in der ersten Jahrhunderthälfte, nicht mehr gegeben hat. Und insofern hat sie auch aus dem Wandel nochmal profitieren können und das hat die jüngeren Geschwister dann sehr stark beeinflusst.
Aber es ist ja schon, Sie haben gerade gesagt, Ihre Mutter hat sich gewünscht, Lehrerin eigentlich zu werden. Und dann ist ja auffallend, dass in Ihrer Familie so viele in die Erziehung und in die Lehre gegangen sind. Hat es Ihre Mutter gefreut?
Es gibt eine ganz späte Notiz, die sie mal angefertigt hat für eine Tagung. Es ist nicht ganz klar, wo die eigentlich stattgefunden hat. Da sollte sie ein bisschen über ihren Lebenslauf nachdenken. Und da hat sie so zu verschiedenen Fragen jeweils 3, 4 Sätze notiert. Und da gibt es so für mich, auch für meine Geschwister sehr berührend, so eine Notiz, in der sie sagt, meine Töchter sind das geworden, was ich gerne werden wollte. Und heute ist es gut, dass es so ist. Man kann sehen, dass sie gesehen hat, bei mir ist es nicht gelungen, ich konnte nichts dafür, aber meine Töchter haben es gemacht. Aber ich glaube nicht, dass meine Töchter diesen Beruf gewählt haben, Erzieherin, Sozialarbeiterin oder Lehrerin, weil meine Mutter gesagt hat, ihr müsst das machen, sondern die haben schon das Gefühl gehabt, das ist mein Beruf, nicht ersatzweise der Beruf meiner Mutter.
Jetzt wird ja über so etwas, also so einen Klassenaufstieg oder Bildungsaufstieg, viel geschrieben in den letzten Jahren. Das ist ja quasi schon ein eigenes Genre in der Literatur, wenn wir an Annie Ernaux denken oder Didier Eribon. Sie sind ja da auch einen ziemlich weiten Weg gegangen vom Bauernhof an die Universität. Wie erleben Sie das, wenn Sie zurück auf den Hof kommen oder auch jetzt eben mit Ihren Geschwistern gesprochen haben?
Zunächst mal ist die Welt, in der mein Vater groß geworden ist und in der er Erfolg gehabt hat, nicht mehr da. Und es ist eine interessante Frage, die die Soziologie klären muss und vielleicht auch die Geschichtswissenschaft, ob ich eigentlich einen Aufstieg erlebt habe oder einen Umstieg, weil ich mich in einer anderen sozialen Welt befinde und da eine anerkannte Position einnehme, die er ja in seiner Welt auch gehabt hat. Aber seine Welt gibt es nicht mehr. Das ist die erste Frage. Das zweite ist, dass ich glaube, wenn wir uns als Geschwister treffen, dann werde ich wahrgenommen als einer, der die Uni nicht hat verlassen können, während die anderen den Weg in den Beruf noch gefunden haben. Das ist so der Witz, der dann gemacht wird. Insofern glaube ich nicht, dass ich besonders heraussteche. Ich bin einer von 11, die ihren Platz gefunden haben.
Und jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben. Haben Ihre Geschwister das auch schon zumindest teilweise gelesen und was dazu gesagt?
Die mussten das lesen, weil ich die ja alle interviewt habe und es sind Zitate aus den Interviews drin. Ich habe zwar die Namen der Geschwister verändert, aber sie sollten sagen, ob das richtig ist, so wie ich das wiedergegeben habe. Ich habe das alles transkribiert, aber manchmal verquatscht man sich ja auch in Interviews. Und insofern mussten die das alles lesen und haben mir dann die Zitate verifiziert. Und dann hat es auch unter den Geschwistern Kommunikation gegeben, weil die auch untereinander nicht unbedingt wussten, wie jemand anders seine Kindheit wahrgenommen hat. Insofern ist da auch noch mal so ein Gespräch zwischen den Geschwistern zustande gekommen.
Das ist doch schön, Ewald Frieh. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und das neue Buch von Ewald Frieh ist unter dem Titel Ein Hof und 11 Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben beim Verlag CH Beck erschienen. Es kostet 23 €.